Was wir gebaut haben, ist eine Plattform, die mehr oder weniger den kompletten Kreditlebenszyklus für KMU-Kredite digitalisiert und automatisiert. Findet ein komplett digitales Underwriting statt und die KMUs bekommen dann innerhalb von 10 Minuten ein Angebot und können dann das Geld innerhalb von 1 bis 2 Arbeitstagen bekommen. Und die KMUs bekommen zwischen 100.000 Euro bis so circa 1,2 Millionen Euro. Letztes Jahr über die Plattform, also über die Geschäftssparte sozusagen, haben wir letztes Jahr um die 200 Euro, Millionen Euro oder ein bisschen weniger als 200 Millionen Euro ausbezahlt. Also vielleicht zuerst zum Thema Crowdlending und Peer-to-Peer-Lending und so weiter. Ich glaube wirklich nicht dran. Ich glaube einfach aus Unit Economics Sicht ist es nicht ein Modell, das langfristig funktionieren wird. Ich glaube, Open Banking ist absolut die Zukunft.
Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment-Branche interviewt. Um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast ist Patrick Stäuble, Founder und CEO von Taylor. Patrick, herzlich willkommen und dürfen dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen.
Sehr gerne. Freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Patrick Stäuble. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Taylor AG. Habe das Unternehmen 2018 gegründet. Zuvor diverse Sachen gemacht. Bin ursprünglich Schweizer, aber eigentlich immer im Ausland gelebt und aufgewachsen. Mit 18 zurück in die Schweiz. Habe Militärdienst gemacht, VWL studiert. Dann mein erstes Startup gegründet. Es war eine Plattform, wo wir zweisprachige Studenten angestellt hatten, um Fachübersetzungen für KMUs zu machen. Lief super, war ein ganz, ganz coole Erfahrung, auch ganz mühsame Erfahrung, weil alle unsere Arbeitnehmer, unsere Mitarbeiter waren alle Studenten und Studenten, also ich war auch Student damals, war so ein bisschen immer der Fall, dass während der Prüfungszeit sind alle unsere Mitarbeiter waren dann plötzlich weg und wir haben dann entsprechend alle Kunden immer wieder verloren. Aber das habe ich ein paar Jahre gemacht, habe das dann verkauft, bin dann zurück ins Militär gegangen, habe Auslandseinsätze gemacht für die Schweizer Armee, war lange, also länger im Kosovo als Militärbeobachter zurückgekommen, diverse Sachen im Fintech, Banking und so weiter Bereich gemacht, hauptsächlich auf der Produktseite und dann 2018 die Taylor AG gegründet. Und ja, das ist so ein bisschen der Background, wer ich bin.
Ja, cool, Patrick. Danke für die Zusammenfassung über deinen Werdegang. Sehr, sehr spannend, wie man vom Militär dann Richtung Fintech geht. Kannst du uns kurz ein bisschen mehr zu Taylor sagen? Welches Problem löst ihr bei Taylor?
Bei Taylor lösen wir eigentlich das Problem, dass die Fintech-Revolution oder die Digitalisierungswelle, die im Retail-Kundenbereich oder in vielen anderen Bereichen schon angekommen ist, eigentlich im KMU oder im Firmenkundengeschäft eigentlich noch nicht angekommen ist. Was wir gebaut haben, ist eine Plattform, die mehr oder weniger den kompletten Kreditlebenszyklus für KMU-Kredite digitalisiert und automatisiert. Und wir monetarisieren diese Plattform eigentlich über 2 Arten, aber über 2 Wege. Nummer eins ist, dass wir zusammen mit diversen Investoren KMUs finanzieren, also auf der Plattform, über die Plattform Kredite vergeben. Und auf der anderen Seite, dass wir diese Softwarelösung, die wir gebaut haben, ursprünglich eigentlich für unseren eigenen Fonds und für unseren eigenen Bedarf, dass wir diese Plattform an Banken lizenzieren oder an Finanzinstitute lizenzieren. Ganz grob zusammengefasst, egal, ob man jetzt KMU ist, ob man eine Bank ist oder ob man ein Private Debt Investor ist, der Zugang haben will zu diesen Krediten, wir machen das schnell und digital möglich. Und das ist das Problem, das wir oder das Angebot, das wir haben.
Ja, super spannend. Da stellt sich natürlich auch für mich die Frage, du hast gesagt, dass ihr hattet eure Gründung 2018 und du bist Founder. Wer steckt denn sonst noch hinter Taylor?
Also ich bin Founder, ich bin immer noch Haupteigentümer zusammen mit meinem Team. Die erste Person, die ich dazugezogen habe, war Josh, unser CTO. Josh und ich haben seit vielen Jahren zusammengearbeitet, auch bei anderen Unternehmen. Und er ist heute immer noch da und so sozusagen meine rechte Hand. Und er hat auch einen Großteil von der Plattform gebaut. Plus dann habe ich noch ein super gutes Executive Team, die mich jeden Tag unterstützen. Captable beziehungsweise am Unternehmen, die restlichen Investoren, also die restlichen Eigentümer neben mir, die restlichen 50% besitzen, das ist eine bunte Mischung aus Venture Capital Investoren, strategische Investoren und Business Angels und Family Offices. Zum Beispiel OneVest Capital aus München, IVC aus Luxemburg, die Steinbeis Gruppe aus Deutschland. Wir haben eigentlich alles Investoren, die wirklich sich mit dem Fintech-Thema auskennen oder die wirklich auch aus der Bankenwelt kommen. Wir haben auch ehemalige CEOs von Banken und so weiter, die investiert sind bei uns, weil die sehen, die verstehen das Problem, das wir lösen. Also bei denen ist es eigentlich immer relativ einfach zu erklären, was wir gemacht haben, wo wir hingehen wollen, weil ich glaube, jeder, der mal bei einer Bank gearbeitet hat, versteht, wie viel Potenzial noch in diesem Firmenkundengeschäft ist und wie zwingend notwendig die Digitalisierung ist.
Aber kommen wir vielleicht noch einmal ein bisschen zurück zum Businessmodell. Wie sieht das jetzt genau aus? Du hast zuerst gesagt, ihr bietet einerseits Lösungen für unterschiedliche Zielgruppen. Aber was ist das Businessmodell dahinter, beziehungsweise wie schaut dann die einzelnen Produkte aus von eurer Seite?
Also auf der einen Seite ist es so, dass wir in Luxemburg einen Fonds aufgesetzt haben und in diesen Fonds können Investoren rein investieren. Das sind in der Regel institutionelle Investoren. Wir haben jetzt vor kurzem ein Investment abgeschlossen in unseren Fonds beziehungsweise ein SPV, zum Beispiel von Barclays und von M&G Investment. Das ist insgesamt noch ein paar andere Investoren. Das sind zum Beispiel insgesamt 300 Millionen oder knappe 300 Millionen Euro. Das heißt, institutionelle Investoren investieren da rein. Auf der anderen Seite kommen KMUs auf unsere Plattform, können da komplett digital einen Kreditantrag stellen, werden bewertet, findet ein komplett digitales Underwriting statt und die KMUs bekommen dann innerhalb von 10 Minuten ein Angebot und können dann das Geld innerhalb von 1 bis 2 Arbeitstagen bekommen. Dafür nutzen wir natürlich das Geld bzw. das Kapital, das von diesen Private Debt Investoren zur Verfügung gestellt wird. Und die KMUs bekommen zwischen 100.000 Euro bis so circa 1,2 Millionen Euro. Also das ist sozusagen das eine Segment. Natürlich für die KMUs ist das Business, das Angebot ist, dass die schneller, viel schneller, bequemer und so weiter als von der Hausbank finanziert werden können. Für die Private Debt Investoren ist das Angebot mehr oder weniger, dass die Zugang bekommen zu einer neuen Asset-Klasse, dass die diese KMU-Kredite investieren können, in den deutschen Mittelstand investieren können und da natürlich auch eine attraktive Rendite verdienen können. All die komplette Tech-Lösung, die wir gebaut haben, um das zu ermöglichen, das läuft alles digital und zum größten Teil hochautomatisiert. Da haben wir letztes Jahr über die Plattform, also über die Geschäftssparte sozusagen, haben wir letztes Jahr um die 200 Millionen Euro oder ein bisschen weniger als 200 Millionen Euro ausbezahlt. Die komplette Tech-Lösung, um das zu ermöglichen, haben wir in-house für uns selber gebaut. Und seit 3 Jahren, ein bisschen mehr, seit Ende 2019, Anfang 2020, verkaufen wir eigentlich die komplette Tech-Lösung, die wir für uns selber und für unsere Investoren gebaut haben, auch an Banken. Da ist das Geschäftsmodell, das Businessmodell einfach, dass die uns eine Lizenzgebühr bezahlen. Das ist quasi ein klassisches SaaS-Modell mit einem Setup-Fee, mit einem monatlichen Fix-Fee plus eine variable Gebühr, basierend darauf, wie viele Kunden über die Plattform, also wie viel die Plattform genutzt wird, mehr oder weniger. Das sind zwar sozusagen zwei unterschiedliche Businessmodelle im Sinne von, auf dem einen Businessmodell ist es ein klassisches Private Debt Transaktionsgeschäft, wo wir Kredite, wir vergeben die Kredite nicht, wir sind keine Bank, aber wo wir Kredite vorbereiten und underwriten. Und auf der anderen Seite ist es ein klassisches SaaS-Geschäft. Aber das Schöne an dem Modell ist, dass wir, das ist alles eigentlich im Hintergrund genau das gleiche Produkt. Es ist die gleiche Tech-Lösung, ob wir das mit Private Debt Investoren für uns selber nutzen oder das an Banken verkaufen. Es ist eine Tech-Plattform, die wir einfach an unterschiedliche Kunden verkaufen, sozusagen.
Aber habt ihr dann drei Einnahmequellen, nämlich einerseits die Geldgeber, andererseits die Kreditnehmer und dann auch noch das SaaS-System?
Genau.
Richtig?
Richtig, richtig.
Okay, bietet ihr das dann White Label dann an für die Banken oder wie funktioniert das?
Genau, das ist eine White Label Lösung, was wir gemacht haben am Anfang. Wir haben das natürlich einfach für uns intern gebaut. Das heißt, es war einfach eine große Software-Plattform. Als wir angefangen haben, das an Banken und Finanzinstitute zu verkaufen, haben wir die Plattform quasi genommen und in einzelne Module und Bausteine aufgeteilt. Inzwischen sind das jetzt 26 verschiedene Module, die wirklich den kompletten Kreditlebenszyklus abdecken, vom Kunden-Onboarding, KYC, PEP-Prüfungen, Underwriting, Portfolio-Management und so weiter. Und das wird alles im White Label angeboten. Was wir normalerweise sehen, ist, dass die Finanzinstitute kommen auf uns zu und sagen, schau, hier ist mein Prozess, Teil 3 ist schon digital, aber Teil 1 und 2 ist noch komplett papierbasiert und offline. Ich hätte gerne Modul, A, B und C, um diesen Teil zu digitalisieren. Und die können unsere Module so wie ein Werk Digitalisierungsbaukasten Toolkit nutzen, um die Prozesse zu digitalisieren. Das heißt, wir haben zum Teil Kunden, die nutzen ein, zwei Module. Wir haben andere Kunden, die nutzen alle, also unsere komplette Plattform, um alle Kreditgeschäfte zu digitalisieren, und alles komplett White Label. Also wir sind einfach ein Infrastrukturanbieter, stehen im Hintergrund, haben eine bewährte Lösung, die wir jeden Tag auch selber nutzen, und die Kunden der Bank wissen eigentlich gar nicht, dass wir da sind und involviert sind.
Und die gesamte Risikoprüfung macht ihr dann oder wie funktioniert das?
Für den Fall, wo wir die Kredite zum Beispiel über unseren Fonds ausbezahlen, da machen wir das. Wir haben hier in Zürich ein Team ein Private Debt Team. Das sind klassische Kreditmitarbeiter. Natürlich ist es so, dass die wesentlich weniger zu tun haben bei jedem einzelnen Kredit, als wenn die das jetzt bei der Bank waren. Im Fall von der Bank bieten wir auch ein Underwriting, ein Risikoprüfungsmodul an. Bei den meisten Banken ist es aber so, dass die entweder ihre eigenen Module bereits haben oder Prozesse haben und wir bieten dann alles rundum an, oder dass die uns ihre Regeln geben und wir können das bei uns dann im System einspielen und das dann für die digital einsetzen. Es ist normalerweise so, muss man ehrlich sagen, die Banken wissen eigentlich schon in der Regel bei solchen Kreditentscheidungen schon, was sie tun. Und haben in der Regel auch wirklich gute, bewährte Risikomodule und Prozesse und so weiter. Es liegt fast nie daran, dass die schlechte Risikoentscheidungen machen. Es liegt eigentlich immer eher daran, dass das ganze Operative im restlichen Teil vom Kreditlebenszyklus einfach noch nicht digital ist, noch nicht automatisiert ist und dementsprechend auch nicht besonders effizient ist. Und da hakt es eigentlich am meisten und da können wir auch am meisten Mehrwert anbieten.
Okay, also Wir kennen das ja alle, wenn man jetzt irgendwie Privatkunde bei einer Bank ist, dann ist ja das auch der erste Ansprechpartner, wenn man jetzt ein Unternehmen gründet. Das heißt, auch wenn man dort einen Kredit aufnimmt, wird das ja der erste Ansprechpartner sein. Wie setzt ihr da die Bindung dann? Beziehungsweise man weiß ja auch, wie schwer oder leicht man einen Kredit bekommt bei der Bank. Wie setzt ihr da die Bindung zu der Hausbank und wie setzt ihr euren Mehrwert da?
Das ist eine gute Frage. Also das die Realität ist, wir sehen eigentlich jetzt schon, dass also im Retail-Bereich jetzt in Deutschland, Österreich, in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren immer mehr so entwickelt, dass die Kunden, vor 20 Jahren war man Kunde bei der Sparkasse XY oder bei einer UBS in der Schweiz und hat dementsprechend alle Produkte vom Leasing, Hypothek, Bankkonto und so weiter alles bei der Bank geholt. Und dann jetzt in den letzten 10, 15 Jahren hat man dann zum Beispiel die Kreditkarte von American Express, meine Hypothek habe ich dann von irgendeinem Spezialanbieter, mein Leasing dann direkt von der Autowerkstatt und so. Entschuldigung. Und so weiter. Im KMU-Kundenbereich sehen wir das jetzt auch extrem in den letzten Jahren. Das heißt, es liegt eigentlich gar nicht an uns. Wir müssen da gar nicht sehr viel Vorarbeit machen, um Kunden davon zu überzeugen, dass sie mehr Anbieter suchen müssen oder sollen, weil die meisten machen das sowieso schon. Natürlich ist es aber so, obwohl wir die Kunden nicht unbedingt überzeugen müssen, dass die eine Alternative zur Hausbank suchen müssen, müssen wir die Kunden davon überzeugen, dass wir eine gute Alternative sind zu der Hausbank. Und ich glaube, da können wir extrem stark gewinnen, weil wir einfach wirklich dedizierte Mitarbeiter haben, Account Managers, Sales-Mitarbeiter, die sich extrem auf KMU-Kunden fokussieren. Bei vielen, vielen Finanzinstituten ist es so, dass wenn man eine Ansprechperson hat bei der Hausbank zum Beispiel, ruft man da jedes Mal an und es ist dann dementsprechend auch immer eine andere Person, die vielleicht auch noch 8 andere Themen betreut, und that's it. Wir sind extrem fokussiert, jeder Kunde hat eine Ansprechperson, und wir versuchen da wirklich auch noch ein besseres Kundenerlebnis zu anzubieten. Weil ich glaube, eher das ist das Entscheidende und nicht unbedingt, dass man die Kunden überzeugen muss, dass sie diversifizieren müssen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, das gute Kunden, das Kundenservice und gutes Kundenerlebnis.
Ja, sehr spannend. Jetzt hast du eh schon gesagt, ihr seid ja eigentlich aus der Schweiz, korrekt? Jetzt ist nur die Frage, wohin geht eure Expansionsstrategie? Auf der einen Seite eben geografisch, auf der anderen Seite ist euer Fokus sehr, sehr stark auf der KMU-Kreditseite. Gibt es andere Produkte, die ihr hier auch seht in eurer Expansionsstrategie, oder wie sieht das aus, also in diese beide Richtungen?
Ja, also geografisch, so leid wie es mir tut als Schweizer, ist unser Fokus wirklich nicht auf die Schweiz. Also wir haben zwar von Zürich aus, aber sind wir in Deutschland gestartet. Man hat halt das Problem, wenn man in der Schweiz startet, dass man von Tag 1 mit 4 Sprachen kämpft, mit einem Markt, das doch andere Regulatorik hat als in der EU. Das heißt, ich höre das oft von VC-Investoren, das ist, als würde man zum Beispiel sagen, ja, ich mache ein Startup, aber ich mache das Startup nur für, keine Ahnung was, Baden-Württemberg oder nur für Berlin, und wenn ich da irgendwo anders hinskalieren will, habe ich große Schwierigkeiten. Das heißt, wir waren von Tag 1 eigentlich auf Europa fokussiert, also auf Deutschland und Co. Und würde ich im Fall auch jedem Fintech-Gründer empfehlen, weil der Markt ist einfach viel größer, und natürlich, wenn man da skalieren will und nicht einfach einen kleinen Player bleiben will, dann muss man große Ziele haben, große Ambitionen haben. Wir sind im Moment, soweit es in Deutschland gestartet, dann haben wir ein paar Kunden in der Schweiz, die dann jetzt doch im letzten Jahr unsere Plattform lizenziert haben, haben auch erste Projekte in Österreich. Also wir sind jetzt, hatten vor 1,5 Jahren fast 2 Jahren inzwischen, erste Prototypes und Pilotprojekte mit österreichischen Banken, die unsere Tech-Lösungen lizenziert haben. Und ich bin tatsächlich diese Woche auch nochmals in Wien, um mit einem anderen Kunden zu sprechen. Also Österreich ist ein super interessanter Markt für uns. Aber ich will eigentlich mehr als nur einen Dachmarkt. Das heißt, wir starten dieses Jahr in Frankreich, werden wahrscheinlich in Q3 oder Q4 dieses Jahr in Frankreich starten mit einem etablierten Player auf dem französischen Markt. Aus meiner Sicht, sobald wir den französischen Markt geknackt haben und dass wir da bewiesen haben, dass wir nicht nur ein Dachunternehmen sind, sondern dass wir auch wirklich ein Playbook haben, wie wir auch in außerhalb vom Dachraum skalieren können, dann ist mein Fokus oder unser Fokus, dass wir nächstes Jahr gleichzeitig mehrere Länder in Europa machen. Also ich will, dass wir nächstes Jahr sicher Italien und die Benelux-Region abdecken. Das sind Regionen, die wirtschaftlich und aus Firmenkundensicht extrem spannende Regionen sind, aber was das Fintech-Angebot angeht für diese Kunden, nicht sehr entwickelt sind. UK ist zum Beispiel auf der anderen Seite ist nicht ein spannender Markt, weil da gibt es schon sehr viele Angebote, und jetzt auch durch Brexit hat man jetzt nicht diesen schnellen, einfachen Zugang, wie man jetzt zum Beispiel hat, wenn man von Deutschland nach Österreich geht. Das heißt, dieses Jahr Frankreich, nächstes Jahr Europa. Mittel- und langfristig, ich glaube, das Problem, das wir versuchen zu lösen, ist jetzt nicht kein Schweizer Problem, kein deutsches Problem, kein österreichisches Problem, das ist ein europäisches oder sogar ein weltweites Problem. Wenn man sich überlegt, dass auf der Welt sind irgendwie 80-90% der Arbeitnehmer arbeiten für KMUs, für kleinere Unternehmen, das ist extrem relevant für die globale Weltwirtschaft, und es gibt vielleicht gewisse Länder, die ein bisschen weiter sind als wir in Europa, aber die meisten Banking-Transaktionen werden immer noch für Firmenkunden immer noch relativ offline gemacht. Was Produkte angeht, ist es eigentlich ähnlich. Also wir sind jetzt im Moment sehr stark auf Betriebsmittelkredite und klassische Kreditprodukte fokussiert. Es ist aber natürlich so, dass ein Unternehmen extrem heterogene und breite Bedürfnisse hat an Kreditprodukte. Sei es jetzt Projektfinanzierungen, Betriebsmittelfinanzierungen, Warenvorfinanzierung. Und ich will schon, dass wir eine Plattform haben, die nicht nur jetzt irgendwie für Betriebsmittel geeignet ist, sondern dass wir eigentlich diese komplette Sparte abdecken können. Ob wir das alles machen werden, weiß ich nicht. Ich glaube zum Beispiel Leasing ist ein Bereich, das jetzt nicht besonders spannend ist für uns, beziehungsweise ein extrem hart umkämpft ist. Aber ich will eigentlich schon möglichst viele Sparten, Nischen und so weiter in diesem Kundensegment finden und mit der Plattform abdecken können.
Jetzt ist es ja so, also der Niedrigzins, der hat ja sicher mal alles beeinflusst und da haben wahrscheinlich sehr viele versucht, dass man da gut reinkommt oder anders sein Geld irgendwie auch verteilt. Und da sind ja sehr viele Ideen aufgekommen wie Crowdlending und das Ganze. Wie habt ihr das Ganze betrachtet, beziehungsweise die steigenden Zinsen, inwieweit beeinflusst euch das?
Mhm. Also vielleicht zuerst zum Thema Crowdlending und Peer-to-Peer-Lending und so weiter. Ich glaube wirklich nicht dran. Ich glaube einfach aus Unit-Economics-Sicht ist es nicht ein Modell, das langfristig funktionieren wird. Also ich weiß für uns, wie schwierig das ist. Oder ich sag's anders. Der normale Werdegang oder der normale so Ablauf von einem Fintech-Lender ist, dass man zuerst anfängt, indem dass man vielleicht ein paar Family Offices oder High Net Worth Individuals findet, die Geld zur Verfügung stellen und dann geht man und findet vielleicht mittelgroße institutionelle Investoren und dann geht man hin und findet die ganz großen, die vielleicht ein paar hundert Millionen. Das Problem ist, wenn man diesen Ansatz mit Crowdlending und so weiter nimmt, jedes Mal, wenn man einen neuen Kredit hat, muss man 10 neue Privatkunden onboarden, jeder Kunde muss ein Konto haben, jeder Kunde muss ein KYC durchlaufen. Und diese Skalierung aufrechtzuerhalten, damit man auch wirklich das Kreditgeschäft oder die Kreditvergabe auch wirklich konstant wachsen kann, ist extrem schwierig. Und für mich persönlich der Beweis dafür, dass das Modell nicht wirklich funktioniert, ist, dass man, wenn man jetzt die größeren Players auf dem Markt anschaut, Funding Circle ist das perfekte Beispiel dafür, dass die zum größten Teil sich ganz, ganz normal über institutionelle Investoren finanzieren. Die haben alle Fonds und machen ABS-Transaktionen. Die nennen sich zwar Crowdlenders oder Peer-to-Peer-Lenders oder weiß nicht was, aber ich vermute 80-90% von der Finanzierung kommt gar nicht von der Crowd, sondern kommt von Off-Balance-Sheet. Lending. Das heißt, ich glaube, das, was die richtig gemacht haben, die haben gemerkt, dass es ein Bedürfnis gibt auf dem Markt für bessere Finanzierungslösungen für gewisse Kundensegmente. Wie die das gelöst haben, ist wahrscheinlich aus meiner Sicht einfach aus Unit Economics Sicht nicht der richtige Weg. Das kann man vielleicht lösen, indem dass man Krypto-Lösungen zum Beispiel nutzt, wo man sagt, es ist viel einfacher, viel mehr Leute zu erreichen und die zu onboarden. Die Frage ist dann aber, ob man da nicht, das Problem mit vielen von diesen Lösungen ist, dass man dann am Ende zwar viele Kunden onboardet, aber eventuell vielleicht Kompromisse macht, was KYC und GWG-Gesetze angeht, dass man zwar eh von irgendwo Geld einsammelt, nicht aber wirklich weiß, wo das es herkommt. Ich bin überzeugt, dass es da irgendwann eine gute Lösung dafür gibt. Ich sehe es aber im Moment noch nicht. Zweite Frage, was ist der Impact von dem Zinsumfeld auf uns? Für uns im Moment ist es absolut fantastisch. Die Kunden, also aus verschiedenen Ecken. Also ich weiß noch, vor 2 Jahren haben die Kunden, waren sich so gewöhnt, irgendwie 1% zu bezahlen für alles, dass wenn wir gekommen sind und irgendwie ein bisschen an einem Kredit verdienen wollten, haben die zum Teil gelacht und gesagt, ja, ich bezahle für meine Hypothek 0,7%, wieso soll ich 3% für ein KMU-Darlehen bezahlen? Jetzt hat sich diese Mentalität natürlich komplett geändert. Ich glaube, die Kunden hören den ganzen Tag so, ja, die Zinsen gehen hoch und haben natürlich auch das Zahlungsverhalten entsprechend ein bisschen angepasst, was für uns sehr positiv ist. Was aber noch besser für uns ist, dass man tatsächlich dadurch, dass die Zinsen hochgegangen sind, dadurch, dass viele Banken dementsprechend auch weniger Kredite vergeben müssen oder wollen, auch wegen der wirtschaftlichen Lage, hat es es hat definitiv Kreditknappheit auf dem Markt. Das heißt, viele von den traditionellen Banken sind viel restriktiver geworden, was uns eigentlich die Möglichkeit gibt, mehr Kunden, also nicht, dass wir nicht restriktiv sind, aber haben dann auch eine größere Auswahl an Kunden, die sagen, ja, meine Bank hat im Moment keinen Kreditappetit, könnt ihr mir ein Angebot machen, die vielleicht sonst nicht zu uns kommen würden. Das sind jetzt nicht Kunden, die zu uns kommen, weil die aus Risikosicht nicht einen Kredit bekommen, weil es schlechte Kunden sind, aber einfach, weil die Banken im Moment weniger Appetit haben. Was für uns fantastisch ist, weil wenn wir jetzt vorher vielleicht 10 Kunden hatten, die sich für einen Kredit sozusagen beworben hatten, haben wir jetzt 20, können dementsprechend auch schauen, wo haben wir auch die beste Auswahlwahrscheinlichkeit, wo können wir am meisten Zinsen verlangen. Also bei uns geht wirklich, also die Portfolioqualität hat sich laufend verbessert und die Anzahl Kreditanfragen haben sich massiv erhöht, was uns das Leben natürlich viel, viel einfacher macht. Und ich glaube, es wird auch ein bisschen dazu führen, dass Kreditplattformen, Fintechs wie Taylor, die professionelle und gute Underwriting-Strukturen haben und auch professionell aufgesetzt sind, dass die auch wirklich eine gute Chance haben, im Moment Marktanteile zu gewinnen.
Perfekt. Und wenn wir jetzt ein bisschen noch einen Schritt zurück machen und uns die Open Banking-Lösungen anschauen. Also ganz generell ist es ja so, dass die einen leichten Zugang dann in den Markt bieten. Wie siehst denn du in dem Zusammenhang dann zukünftig die Rolle von traditionellen Banken? Wenn du jetzt sagst, euer Produkt zum Beispiel, ihr nehmt da Prozesse raus, die sich dann die Banken kaufen können, auch modular. Wie siehst denn du da die IT-Hoheit dann bei der Bank?
Ich glaube, die Realität ist das zukünftig. Man kann nicht mehr sozusagen zwischen IT und Bank unterscheiden, weil das Ganze ist so eng, muss so eng miteinander vernetzt sein, dass es anders gar nicht geht, dass man das so als ein Thema behandelt. Die Realität, wie sich aus meiner Sicht Banken entwickeln werden, wenn man jetzt den Gedanken, den wir vorher besprochen hatten, dass vorher war es so, dass der Kunde alles bei einer Bank geholt hat, dann holt er sich jetzt verschiedene Produkte bei verschiedenen Finanzanbietern. Ich glaube, diese Zerstückelung wird es immer mehr geben. Das heißt, zukünftig wird die Bank wahrscheinlich nicht die Struktur von einer Universalbank haben, wo man sagt, ich kann jetzt hier meinen Autokredit, meine Hypothek und mein Konto haben, sondern die werden einfach diverse Dienstleistungen in diesem Lebenszyklus von einem Kunden anbieten. Es kann zum Beispiel sein, dass die Bank einfach nur noch ein Konto anbietet, und dies durch Open Banking mit zig andere Players und Plattformen und Apps und so weiter, aber einfach halt vielleicht den regulatorischen Teil oder das Konto anbietet. Es kann sein, dass gewisse Banken einfach nur noch Fronting-Bank-Dienstleistungen machen, das heißt Kreditabwicklung, die man dann white-labeln kann und also Embedded-Lending-Lösungen anbieten kann. Egal, ob das aber jetzt die Bank ist oder ob das ein Player wie Taylor ist, ich glaube, Open Banking ist absolut die Zukunft. Entweder weil wir regulatorisch dazu gezwungen werden oder weil die Kunden das einfach erwarten werden. Es gibt bereits viele Multibanking-Lösungen, mit denen viele Players im Retail-Bereich sich integriert haben. Und wenn ich jetzt vielleicht im KMU-Kundensegment, wo wir aktiv sind, vielleicht noch nicht so viele, aber wenn ich als Kunde sage, okay, ich will alle meine Lösungen in Dativ integriert haben, dann müssen wir das natürlich auch anbieten, weil das dann natürlich dann die Erwartung ist. Der große Vorteil von Open Banking, also aus Kundensicht, ist klar, aber es wird natürlich für uns auch viele Vorteile geben, indem dass wir einfach viel datenbasierte Entscheidungen treffen können. Wir hatten schon einige Pilotprojekte, um zu sehen, wie kann man zum Beispiel Tools, Daten aus PayPal oder aus Buchhaltungssoftware und so weiter mit einbeziehen. Im KMU-Kundensegment ist es aber noch relativ schwierig. Wir sehen das bei uns, dass viele, viele Kunden, die relativ vielleicht nicht Digital Natives sind, extrem vielleicht noch nicht gewöhnt sind oder das noch nicht machen wollen, uns irgendwie alle Daten freizugeben. Das heißt, bei uns kommt es oft vor, dass wir sagen, ja, gib uns bitte Zugang zu deinem Buchhaltungssystem. Hier kannst per API, musst nur deinen PIN angeben. Und die Kunden sagen, Mensch, was ist ein PIN und ein API? Und wieso soll ich euch die Daten geben? Ich habe hier bitte mein PDF. Kann ich das nicht einfach hochladen? Wir haben auch im anderen Büro eine Faxmaschine, weil wir tatsächlich auch Kunden haben, die noch Unterlagen per Fax einreichen wollen. Das heißt, auch wenn die Technik relativ fortgeschritten ist und es für uns sehr vorteilhaft wäre, ist bei unseren Kunden das noch nicht ganz angekommen.
Perfekter Abschluss, glaube ich, weil das bringt mich eigentlich auch zu unserer finalen Frage, unserer klassischen Frage, und ich hoffe, du hast eine allwissende Kugel mit dir. Wie sieht's denn aus 2030 in eurem Bereich? Was wird sich ändern? Was wird's noch von der Value Chain geben? Wie wird's aussehen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Value Chain an sich wird sich nicht ändern, weil bei uns ist der Value Chain, der Kunde muss onboarded werden, es muss ein Underwriting stattfinden, der Kunde muss irgendwie ein KYC, ein PEP-Check, also da gibt es relativ erprobte regulatorische Anforderungen, die, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die sich grundsätzlich die Anforderungen sich ändern werden. Ich glaube aber, was sich ändern wird, ist, wie viele Menschen involviert sind. Ich glaube, es geht nur noch wenige Jahren und dann wird man sehr, sehr viele Kreditabteilungen haben, also sicher unsere und hoffentlich auch die unsere Softwarelösung nutzen, wo man eigentlich vielleicht bei ein von 100 oder ein von 50 Kunden noch irgendwie manuell, also als Mensch noch involviert sein muss, weil ganz ehrlich, wenn man jetzt... nehmen wir ein Beispiel, wir haben jetzt schon vielleicht 80% vom Prozess wegdigitalisiert und wegautomatisiert. Die nächsten 20% sind sicher schwieriger, aber wenn man da noch 5 Jahre dran arbeitet, dann wird man das garantiert bei 99% von diesen restlichen 20% schaffen. Und das ist die Zukunft. Also ich glaub, wenn ich heute 50 Leute in meinem Unternehmen habe, hoffe ich, dass ich 2030 immer noch die gleichen 50 habe, aber dafür 100 Mal mehr Kreditvolumen und Kunden jedes Jahr bedienen kann, weil sehr viel von dem, was wir machen, sehr viel von dem, was die Banken machen, da muss kein Mensch involviert sein und da wird kein Mensch involviert sein in 7 Jahren.
Super, danke. Patrick, danke für deine Zeit und allen Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at.